Ich habe dir was mitgebracht, Carlo.
Och, Brillentücher.
Was? Nee, weißt du, was das ist?
Antibestand, nein, erzähl.
Das ist Foggy. Das ist das Brillentuch, das kannst du benutzen, wenn du eine Maske trägst und 10 Stunden lang beschlägt die Brille nicht mehr. Also ist das nicht die beste Erfindung der Welt?
Wenn wir jetzt nicht Corona hätten, würde ich über
die Würdest du mich ablecken?
Ja, logisch. Ja.
Da ist so eine Chemikalie drauf, aber ich habe mich erkundigt. Also sollte das irgendwie scheiße sein, dann wirst du wirst einfach glücklich und sanft einschlafen.
Dieses ist ein Podcast der besondere Sorte mit 5 Sternen plus und wir haben nämlich einen Gast und der Stefanie mir gegenüber, auch von Freunden genannt Steffi, hi Steffi Bella, muss diese unfassbare Frau vorstellen, weil ich kenne sie so lange und ich liebe sie, kann ich jetzt schon sagen, aber mach du mal so, als wenn wir hier neutral sind, verstehst du, und sag mal, wer da jetzt hier Mitte drinne ist hier.
Also ich starte mit einem Zitat, okay? Sie steht unter V im Schlager-ABC oder besser unter W wie Varell. Mit dem Namen kann man eigentlich nur ans Trapez oder ins Regal mit den günstigen Weichspülern. 1961 geboren am Niederrhein, in einer Gegend, in der die ganz Kreativen eine Ausbildung zur Schaufensterdekorateurin machen. Da knallt sie völlig durch und wird What the fuck entdeckt. Okay, das war dann schon in Düsseldorf. Aufgezogen mit Altbier und Killepitch ist sie gestählt fürs Schlagerbiss. Sie kommt in der ZDF-Hitparade unter, immer wieder. Im Fernsehgarten gräbt sie die erste Reihe um. Und nebenbei ist sie noch Schauspielerin, Musicaldarstellerin und Moderatorin. Und das alles nur mit mittlerer Reife, liebe Eltern. Ups, ja, so heißt ja auch ihr Buch. Also schreiben kann sie offensichtlich auch noch. Sie ist Isabel Mann, die Frau mit den Superkräften, übersteht selbst 9 Live und 14 Tage All-Inclusive mit Carsten Spengemann. Königin der Nacht und unser Knuffelkontakt heute ist Isabel Varell. Ich freue mich sehr.
Guten Morgen, wow.
Du kannst jetzt eingrätschen.
Ja, Isabel, du musst Steffi erstmal verstehen lernen. Das hat mich auch ein Dreivierteljahr mehrere weiße Haare gekostet. Aber sie ist eine Wahnsinnige und sie schafft sich also lyrisch und prosaisch immer rein. Aber lass es mich in die Kürze formulieren. Ich als dein alter Partner freue mich, wir haben noch genug Gründe zu sagen, warum wahnsinnig, weil du bist ja tatsächlich von einem No-Name raufgestiegen in die erste Riege der deutschen Schauspieler und vor allen Dingen Sängerin. Und was ich so toll finde, einer der natürlichsten Menschen, die so viel Aura haben, dass du, mir Aura geht gar nicht, sag ich mal.
So, Isabel, kannst du noch?
Oh Mensch, wie schön. Wow, wow, wow. Also ein No-Name, denke ich mal, das sind wir ja alle irgendwann gewesen.
Ja, stimmt.
Aber was ist denn eigentlich No-Name? Ne, man kommt ja auf die Welt, kriegt erstmal einen Namen oder musst du was draus machen? Und ich freue mich so sehr, deine Stimme zu hören, lieber Carlo. Und dich natürlich auch, Steffi. Ich hoffe, wir lernen uns auch mal persönlich kennen.
Auf jeden Fall.
Ja,
schön. Ich habe schon Pläne mit uns beiden.
Ich danke euch, dass ich danke euch sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, ich will dir sagen, warum, Carlo, Isabel, weil es war eigentlich mehr, ich hatte, jetzt ist das also keine Scheiße, die ich hier gequält dem Podcast mal schenke. Ich denke wahnsinnig oft daran. Ich denke an die Zeit, die wir hatten, gerade wir, ich habe ja eine Menge Partnerin gehabt, aber dass du eben ganz oben rangierst, dazu komme ich gleich noch. Aber ich will mal Steffi fragen. Steffi hat seit Monaten gequengelt. Hast du mal Verbindung zu Isabel Varell?
Ja.
Ich sag ja. Warum, Steffi, willst du Isabel haben? Oder wolltest du, wir haben sie gegessen, aber warum?
Da komme ich später nochmal zu, wenn ihr euch genügend ausgetauscht habt. Aber zum einen habe ich irgendwann auch mal gelesen, dass sie in Kempen am Niederrhein geboren ist. Da warst du wahrscheinlich aber nur kurz, oder?
Ja, da bin ich mit 1 schon weggezogen. Ja,
das war eine gute Entscheidung, von wem auch immer.
Ja, das war sicherlich also aus beruflichen Gründen durch meinen Vater. Wir sind dann weitergezogen und dann war ich kurz in Homburg im Saarland und dann ging es von da aus wieder ein paar Jahre später nach Wickede an die Ruhr. Oh. Da war ich dann bis 9.
Und dann nach Düsseldorf, oder nicht? Doch, dann nach Düsseldorf.
Genau, und dann war ja die Scheidung der Eltern und dann hat meine Mutter mich eingepackt und dann sind wir nach Düsseldorf, genau.
Aber du hast quasi deine niederrheinischen Wurzeln dann wieder aufgenommen weiter und das verbindet mich ja grundsätzlich immer sehr. Also um den Niederrhein ein bisschen zu erklären, Carlo, da sagt man nicht Garten, da sagt man Garten. Und wenn jemand gestorben ist, dann ist er nicht gestorben, der ist bei einem, also wenn er verunfallt ist zum Beispiel, dann ist er dabei tot geblieben. Und die Leute gehen auch heiraten. Das ist der Niederrhein. Ein sehr direktes Völkchen. Aber es ist einfach gar nichts los da. Das muss man mal ganz klar sagen, auf jeden Fall. Aber du stehst immer noch in Wikipedia.
Aber unter ein sympathischer Menschenschlag.
Ja, sehr direkt. Ich will jetzt mal von euch wissen, ihr habt, das war Ende der 90er, wo ihr beide euch näher gekommen seid und auch immer noch hoch.
Nein, wir haben uns weit, weit vorher kennengelernt.
Also die Geschichte ist so sensationell. Isabel kenne ich seit deinem, jetzt korrigiere mich, Isabel, ja, 18. Lebensjahr, ja, oder?
Ja, ich war ja auf Klassenfahrt. Das kann auch sein, dass ich da erst 17 oder 16 war. Jedenfalls war ich auf Klassenfahrt mit meiner Klasse in Bad Bentheim. Und da war es so langweilig, so furchtbar langweilig. Und dann auf einmal haben wir festgestellt, die Anja, meine Schulfreundin und ich, irgendwas passiert hier in Bentheim, weil da kamen Autos und da war plötzlich was los. Und dann hörte man überall, das Fernsehen ist da, das Fernsehen ist da. Und dann haben wir beide uns ins beste Hotel am Platz gesetzt und haben ein Käffchen getrunken oder ein Sekt. Es kann auch das Letzte gewesen sein. Und dann saßen Carlo und Werner Buttstedt am Nebentisch. Und dann haben die uns beide gesehen und wir haben uns ja immer hochgebrezelt, geschminkt und sahen älter aus und haben uns direkt mal angesprochen, so nach dem Motto, ey, ihr zwei Muckel, jupp. Wollt ihr heute Abend mit uns essen gehen?
Das ist nicht dein Ernst.
Ja, natürlich. Weil du musst.
Und wir natürlich, ja klar. Und dann sind wir aus dem Fenster gestiegen bei der Jugendherberge und sind dann zum Essen gegangen. Und da weiß ich noch, da Victoria von Kampe war damals deine Moderationspartnerin und da war da der lange Tisch und wir zwei Muggels, wir Hasen, kamen da angedackelt. Und der ganze Tisch hat wahrscheinlich gedacht, oh ja, klar, haben die zwei wieder zwei Muggel aufgerissen irgendwo.
Ja, und das war eben damals, ja, und das war damals das erste Mal, und das ist jetzt wirklich kein Schleim, dass Werner war ja nun ein alter Graber, also Werner war ja nun völlig weg, Werner hätte Isabel sofort notgeheiratet, weil das war sowas von, ich war ja schon ein bisschen abgeklärter und hab gemerkt, ja, also Werner war wirklich, der lief nur noch mit dem dritten Arm rum, wenn du weißt, was ich meine. Ich habe nämlich gemerkt, Isabel, nee, das ist nicht so ein Hallo, so ein Nebenbeischuss. Nee, weil du hattest damals nämlich schon dieses unendlich verbindliche, mörderweibliche, aber, Alter, don't touch me, sei mal ein bisschen vorsichtig hier. Und das haben übrigens auch die ganzen Rüden gemerkt, die da am Tisch mit den Hufenscharten. Die haben alle gesagt, oh, geile Weiber, aber einfach wird es nicht. Und das wurde auch nicht einfach. Weil das wurde nämlich gar nicht. Aber daraus ergab sich dann eben etwas, eine ganz besondere Beziehung, die bis heute da ist. Also ich finde das toll.
Isabel, du hast eine andere.
Also ich meine, ich hatte ja damals überhaupt nichts am Hut mit Jungs. Also da, so weit war ich ja noch gar nicht. Also ich habe da mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich weiß nur, wir saßen plötzlich an diesem Tisch. Wir wollten was erleben. Wir wollten was Verbotenes machen. Und dann fragte irgendjemand, was willst du mal werden? Und dann habe ich gesagt, ich will Sängerin werden, weil für mich war das ja mit 13 Jahren schon klar. Und dann lachte der ganze Tisch, die bogen sich vor Lachen, so dachte ich, oh, guck mal, Muckel will Sängerin werden. Und dann hat der, und dann hat der Werner Buttstedt mir gesagt, du, wenn du zu Hause bist, schick mir doch mal deine Kassette. Er hat mir eine Adresse gegeben von der Redaktion, Aktuelle Schaubude. Und dann habe ich das gemacht, das musste man mir ja nicht zweimal sagen. Habe ich da eine Kassette hingeschickt, ich hatte ja Aufnahmen, weil ich mich auch bei Nachwuchswettbewerben beworben habe. DSDS und sowas gab es ja noch nicht. Und dann hat der Werner Buttstedt mich damals angerufen, analog auf dem Festnetz bei meinen Eltern und hat gesagt, du bist eine tolle Sängerin, ich werde dir helfen und du wirst deinen ersten Fernsehauftritt in der aktuellen Schaubude haben. Und das hat er ohne jeden Hintergedanken und ohne irgendwas hat er mir das versprochen und hat sein Versprechen gehalten.
Jawohl.
Ich weiß noch, dass die aktuelle Schaubude damals wirklich so eine Trendsendung war in der Musikszene, Carlo. Das weißt du ja, da sind Topstars aus der Welt angereist, weil das einfach eine wichtige Musiksendung war. Wer da aufgetreten ist, das war wahnsinnig wichtig. Und meine Plattenfirma, damals Jack White Produktion, da habe ich gesagt, du, ich muss euch erzählen, ich habe eine Einladung in die aktuelle Schaubude, ihr sollt da mal den Buttstedt anrufen. Und die guckten mich so an, so nach dem Motto, bei dem wird man nie durchgestellt. Da stehen alle, ja. da bestehen alle Schlangen und wir sollen jetzt anrufen, weil die, also sie konnten das überhaupt gar nicht begreifen. Und dann war ich also wirklich da drin und ich werde auch nie vergessen, wie du mich angesagt hast. Du hast mich dann ganz groß angekündigt, dass ich eine große Karriere vor mir habe und dass man noch ganz viel von mir hören wird. Und das war alles für mich unvergesslich.
Ich bin richtig gerührt. Das wusste ich alles gar nicht.
Natürlich.
Ja, und dann haben wir uns oft getroffen. Immer wenn ich in Hamburg war, da kamen ja meine ersten Platten raus. Ja, und dann habe ich natürlich den mal auch kennengelernt, wie Feiern mit euch ist. Oh wei. Also,
und du kennst natürlich auch,
unvergesslich.
Wir haben hier in diesem Podcast schon darüber geredet, Isabel. Musstest du auch einmal Bekanntschaft machen mit dem legendären Schaubudenbagger?
Oh.
Nein!
Das war doch dieses Gemisch, ne?
Ja,
das
ja,
war, das war
ja.
Doch noch Fernet Branker. Was war noch mit dabei?
Ich habe schon wieder verdrängt. Fahne Brenker, Banker, Cointreau, ein Schuss Champagner, also ein Schweinkram ohne Ende. Ja, genau.
Und noch irgendein
Likör. Ja, also ihr wart ja wirklich crazy. Ihr wart ja wirklich verrückt, ne?
Das kann man sagen.
Unglaublich, wie man sich so abschießen kann. Aber jetzt guck mal, Carlo, heute, du bist ein gesunder Kerl, du bist jung geblieben. Also man kann echt nur staunen.
Du ja auch, erstaunlicherweise. Du hast das ja auch überlebt.
Ja, ich habe allerdings wirklich das dann auch nur wirklich ganz sporadisch mit denen erlebt. Sonst ja. Dazwischen gab es. Aber ich muss gestehen, dass natürlich Alkohol damals in den 80ern, als ich in meinen 20ern war, das war da echt normaler. Und da hat man sich echt gelegentlich abgeschossen. Das war einfach so. Also heute sind die Menschen alle viel vernünftiger und dann ist das irgendwie so. So, also irgendwie war das allerdings auch lustig. Ich will das jetzt gar nicht verherrlichen. Und wer mit Alkohol nicht umgehen kann oder nicht dosieren kann, der sollte die Finger davon lassen, falls jemand solches zuhört. Man ist ja heute sehr political correctly, muss man ja sein. Allerdings muss man einfach auch mal aussprechen dürfen, dass die 80er eine Zeit waren, wo man unheimlich viel Spaß hatte und wo es lockerer und legerer zuging, wo ich mir manchmal... Ich verherrliche überhaupt nicht die Vergangenheit. Ich will dahin nicht zurück, weil da waren auch Frauen weniger wert. Und da, ich will dahin nicht zurück. Aber ich will manchmal in dieses Lockerere zurück. Mhm. Carlo, was meinst du?
Ja, aber du siehst mich 110%ig neben dir.
Ich freue mich über jeden Veteran, den wir hier begrüßen können, der das alles überlebt hat. Und tatsächlich ist es so, ich würde da gerne auch mal nachfragen. Ich finde das so erstaunlich, dass du ja mit 20 oder früher schon gesagt hast, ich mache Schlager. Und
nee, war nicht so,
nee? Steffi.
Nee, ich bin da eigentlich reingeführt worden durch meinen ersten Produzenten.
Jack White.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es was zu bereuen gibt, aber ich war damals natürlich noch nicht so, wie Künstler sein sollten. Künstler sollten unbedingt sich nicht verbiegen lassen. Also wer wirklich ein Künstler ist, der weiß genau, was er will und der nimmt auch in Kauf von 3 Plattenfirmen abgelehnt zu werden, bis er das macht, was er eigentlich wirklich will. Und ich hatte keine gute Jugend- und Kindheitsgeschichte durch meine Eltern. Mhm. Und musste mir mein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und den Glauben an mich und das alles erstmal und das mich wertvoll fühlen, mühsam lernen. Und deswegen habe ich mich da leiten lassen und habe dem Jack White einfach geglaubt, dass die Musik ist, die er machen möchte mit mir und die erfolgsversprechend ist. Ich wollte Chanson machen oder Rockmusik. Mhm. Und beides hat man mich nicht gelassen. Und das musste ich einfach hinnehmen.
Aber mittlerweile machst du ja schon mehr, sagen wir zumindest auch textlich, Dinge, die jetzt mal von Sehnsucht und so weggehen.
Ich habe irgendwann vor über 10 Jahren angefangen, meine eigenen Texte selber zu schreiben, meine Texte, weil die Texte haben sich nicht angepasst an meine persönliche Entwicklung. Und ich habe dann immer gebettelt und habe gesagt, ja, aber das, ich habe doch meine Sprache im Leben auch weiterentwickelt und verändert. Und ich möchte auch, dass das in der Musik sich widerspiegelt, dass man eine Entwicklung macht. Und dann waren die Texte sehr empfindlich über meine Kritik. Und dann habe ich aus der Not heraus angefangen, selber zu schreiben. Und heute ist es für mich fast gar nicht mehr denkbar, nicht meine eigenen Texte zu schreiben.
Man liegt mit Mitte
40 oder... Deswegen ist das auch kein Schlager, was ich mache.
Nee, finde ich auch. Und man liegt mit Mitte 50 ja jetzt auch oder Anfang 50 oder man liegt da ja auch nicht mehr ständig im Seidennegligé, in der Lingerie im Bett und wartet, dass jemand kommt. Ändert sich ja auch im Leben einiges so.
Danke für Anfang 50. Ich bin Ende 50.
Ja, ich hast du gemerkt. Ne? Ich dachte so, weiß schon, wie alt du bist, aber ich dachte, ich lass dich selber nochmal das korrigieren.
Lass mal den alten Mann zwischendurch noch. Lass mal den alten Mann reingrätschen, weil ich merke gerade, ihr seid schon wieder hier, zwei Mädels, zwei Weiber am Talken. Sensationell. Ich muss eines sagen, eines der schönsten Momente für uns beide war ein Telefonat von Hamburg nach Düsseldorf, als ich dich fragte, du Muggel, hier ist Carlo, sag mal, hast du Bock, mit mir die Schaubude zu moderieren? Weißt du das noch?
Ich werde das nie vergessen. Ja, und du hast angefangen mit etwas anderen Worten. Du hast mich angerufen und hast gesagt, Isabel, sitzt du? Setz dich mal. Wir moderieren ab Januar die Schaubude.
Ja, genau.
So hast du das gesagt. Ja. Das werde ich nie vergessen.
Nein, das war auch für mich groß.
Ich bin aus dem Hemd gesprungen.
Ja. Und bevor wir weiterreden und egal in welche Richtung das Gespräch jetzt den Fortlauf findet, muss ich es einfach den Millionen, die uns drauf haben, weitergeben. Weißt du noch, wenn das war so abgebrüht und so geil und die Wiege dieses Ausspruchs lag eindeutig bei dir, als der Vorspann sie weiß schon, was los ist, als der Vorspann gestartet wurde, da hat dieses unendlich hübsche Weib mich angeguckt, wir waren schon sozusagen live, aber noch stumm, aber wir waren schon on air und hat Folgendes gesagt, weißt du es noch?
Bist du schrittfrisch?
Schrittfrisch, habe ich richtig verstanden.
Und ich sagte, ich einmal durchgelascht. Und dann sofort danach, guten Abend. Das ist unfassbar. Ja,
aber Karl, das habe ich letztendlich eigentlich von dir gelernt. Ja. Du hast wirklich, du bist ja eigentlich hier die coole Socke. Und du hast halt immer so signalisiert, dass du so eine gesunde Distanz zu all dem hast. Ja. Du hast das alles immer so ein bisschen leicht genommen und das war auch immer und bis heute das Rezept deines Erfolges. Ja.
Und dieses Leichtnehmen, das darf ich mal ganz kurz zwischenschieben, hat deinen von mir so verehrten und wirklich geliebten Mann, Pitt Weyrich, der einer der größten Regisseure ist überhaupt, das sage ich ganz im Ernste, auch ein paar graue Haare gekostet. Pitt und ich haben ja über 2,5 Jahre zusammen im ZDF gearbeitet und meine Einstellung zu dem sogenannten Ernst des Fernsehens, er konnte ihn teilweise teilen, viele andere sind tot umgefallen, aber auch Pitt hat gemerkt, dass dann Wahnsinn steht. Aber dieser Wahnsinn, der gehört zu mir. Irgendwie ist der in mir drin.
Ja, du bist halt so ein Typ, du latscht irgendwo rein und sagst, jetzt geht's los so. Ungefähr. Du brauchst nicht zu proben, aber ich meine, guck dir deine Laufbahn an. Du hast ja nicht proben müssen, hat er hingehauen.
Nein.
Naja, es ging jetzt, wir sitzen hier zusammen, es ging jetzt nicht unbedingt bergauf hintenrum. Carlo, muss man auch mal ganz klar sagen. Da könnte noch was kommen. Findest du, dass es Männer leichter haben in dem Business?
Also, wenn du dir die Fernsehlandschaft anguckst der letzten Jahrzehnte, hat sich, glaube ich, wirklich was Positives entwickelt für uns Frauen. Nach wie vor glaube ich aber schon daran, dass in dem ganzen Business es die Männer immer noch ein wenig leichter haben, weil auch viele Entscheider immer noch Männer sind. Man kann das auch gar nicht so richtig erklären. Ich will jetzt nicht rüberkommen wie eine verzickte Frau, die sagt, ihr Männer habt es alle leichter. Es gibt auch ganz, ganz viele gute Beispiele und es scheint sich ja auch wirklich, wirklich was zu verändern, was auch das Älterwerden vor der Kamera betrifft. Da haben es die Männer in der Tat immer noch leichter.
Das denke
ich. Ein Mann darf vor der Kamera in dem ganzen Nachrichtenbusiness, auch in der Moderation, darf faltig und älter werden, während eine Frau dann doch einer Frau nahegelegt wird, sich von vor der Kamera zurückzuziehen. Dann die ganze Filmlandschaft und Serienlandschaft, es gibt halt einfach, das ganze Leben funktioniert ja nur mit Männern und Frauen und in der Gesellschaft sind wir alle 50-50, sonst würden wir ja aussterben oder ein Geschlecht aussterben. Aber in den Filmen spiegelt sich das überhaupt nicht wieder.
Hat man dir schon mal nahegelegt, da irgendwo mal den Fuß wieder rauszunehmen oder mal was machen zu lassen?
Also ich werde nie vergessen, dass ich am Drehset mal war. Das war bei Rote Rosen. Und wir waren kurz vorm Bitte des Regisseurs, wo man die Szene spielt. Da sagt mir eine Kollegin von der Seite, Du solltest aber auch langsam mal Botoxen. und die Zornesfalte auf der Stirn, so zwischen den Augen, ja, unterspritzen lassen. Und da ist mir die Kinnlade runtergeflogen.
Ja, also Antrieb.
Also ich habe das nicht vor, ich werde das auch nie machen, weil ich habe gebotoxte Gesichter gesehen. Bei manchen scheint das ja zu funktionieren. Es gibt da auch wirklich so Exemplare, wo man denkt, wow, das ist echt ganz gut. Aber wo hört man da auf?
Also ich kenne Isabel, ich kenne eine Frau, wenn die lacht, zieht sie das linke Bein hoch.
Wer ist es?
Es ist so furchtbar. Den kann
ich noch nicht. Also ich werde nichts machen, weil ich will mein weiteres Leben nicht vorm Spiegel verbringen. Das tun nämlich diese Menschen. Die gucken zu viel ins Spiegelbild und sehen dann, wenn man sucht, findet man auch was. Und ich will das nicht. Ich habe beschlossen, dass ich so bleibe, wie ich bin. Ich habe auch viel Glück, muss man dazu sagen. Ich kann dann auch manchmal natürlich auch Menschen verstehen, auch Männer botoxen ja wieder, bis der Arzt kommt. Das ist ja heute überhaupt keine Frage mehr, nur von Frauen. Das ist ein Wahn, ist da ausgebrochen. Du kannst dir ja am Kudamm in Berlin schon Botox to go. Es ist also alles so hart. Ja, habe ich gesehen.
Gibt's ja auch.
Ich mache das nicht, ich bleib da weg. Ich mache das nicht, weil da werden Gesichter schief und man weiß auch nicht, was das im Alter dann mit einem macht. Irgendwann gibt's wahrscheinlich Heime, so extra nur für Gebotoxte. Die spritzen sich so ein Gift in Hirnnähe, das ich mache da nicht mit.
Ich habe es machen lassen, gebe ich ehrlich zu, wurde auch publiziert vor 20 Jahren, glaube ich. Ja, ja. Ich hatte sozusagen Altherrentitten. Also ich fing an, das war so mit Mitte, Ende 50. Ja, ohne Flachs, ja. Habe ich ja nie erzählt, komisch. Also ich bekam plötzlich spitze Titten, so richtig wie viele Männer haben, und hatte schon richtig komplexe T-Shirts oder leichte Oberbekleidung anzuziehen und habe mir dann die beiden Brüste, die Männerbrüste, die Altherrentitten, habe ich mir absaugen lassen, und jetzt habe ich einen Oberkörper. Dagegen kannst du Lex Barker knicken.
Aber jetzt in seinem jetzigen Zustand.
Aber ja. Im Moment, das ist ein ganz anderes Thema, wenn ich dazu kurz was sagen darf, Carlo. Also erstmal finde ich deine Offenheit in diesem Thema ganz toll. Ich wusste das nicht. Aber ich möchte mal ganz klarstellen, diese Art Eingriffe, wenn sie einen psychisch belasten,
ja,
die finde ich ein Segen für die Menschen, ja, für Frauen, die auch zu entweder so gar nichts haben oder... es gibt ja Frauen, die haben schon in jungen Jahren, das habe ich gesehen, auch beim Musical in der Umkleide, die haben in jungen Jahren teilweise schon Schläuche, solche Hängebusen. Boah, nee. Und das ist für eine Frau ganz, ganz schwer. Und wenn eine Frau darunter sehr leidet oder auch ein Mann wie du, wenn man das durch das T-Shirt so sieht, das sehe ich auch bei vielen Männern, wenn das wenn man auch immer noch so beäugt wird wie du als Prominenter, dann kann das wirklich, da kann man darunter leiden.
Jo.
Und dass das dann, es wird ja, zahlt ja sogar die Kasse.
Ja, genau. Ja, in diesem Fall, ja genau, habe ich es mal schwarz bei Nacht und Nebel machen lassen. Nein, ich war schon in der richtigen Klinik. Ich habe es aus Eitelkeit machen lassen, und du hast mir das Stichwort gegeben, es hat mich eben physisch belastet. Ich fand es scheiße, oh Mann, und wenn der Sommer kam, hatte ich schon Schiss, mir ein leichtes T-Shirt überzuzwirbeln, weil, oh, du siehst, scheiße. Und danach war ich dann, hallo, verstehst du, hallo.
Und war das dann einfach nur so ein Absaugen?
Ja, ja, Absaugen links und rechts und tschüss.
Und kommen die dann nicht wieder?
Nee, kommen die. Also jetzt auch, jetzt bin ich 77 und ich glaube, ich war tatsächlich Anfang Mitte 50. Und meine Brust ist, ich habe mich gerade kürzlich, habe ich Steffi erzählt, mit meinen biblischen 77 vor meine Frau hingestellt, nackt, und habe gesagt, guck mal, das bin ich. Und da hat Julia gesagt, wenn ich die Einzige bin, die dich nackt sieht, dann ist es in Ordnung.
Ich liebe sie. Oh, wie süß.
Ja, das war auch, das musste ich haben. Da sind wir sehr glücklich. Bei mir war es, wie gesagt, Eitelkeit, und es hat meine Psyche belastet. Und alles andere, was du sagst, mir ist ja, oh Mann, du bist
ein Aber das ist eine Eitelkeit, für die man sich nicht schämen muss.
Nein.
Wir haben alle Eitelkeit.
Ja.
Ich merke auch das Älterwerden, obwohl ich sehr, sehr dankbar bin für meine Hülle. Aber es ist schon eine komische Veranstaltung.
Es rückt auch immer mehr in den Mittelpunkt. Also wenn man sich Instagram und so anguckt, es wird ja nicht leichter, ne? Das muss man ja mal ganz klar sagen. Und ich habe gesehen, Carlo weiß das, ich grabe mich immer in Themen ein. Du bist heute mein Thema. Du treibst ja auch Sport und so, ne? Also das ist ja nicht so, als wäre dir das total Latte.
Marathon. Isabel, Marathon.
Ja, nee, ich treibe natürlich Sport. Ja, ich bin 8-mal den Marathon gelaufen. Das ist allerdings schon länger her. Was ich aber nach wie vor bin, ist, ich bin begeisterte Läuferin. Das ist ein Ausdauersport, der mir wirklich, der für mich wie eine Art Meditation ist. Ich muss mich immer wieder überwinden, das ist klar. Aber wenn ich dann mal draußen bin in meinen Schuhen und es geht los, dann bin ich einfach happy. Und vor allen Dingen danach bin ich den ganzen Tag happy, dass ich es morgens gemacht habe. Und dann kam irgendwann noch Yoga dazu. Yoga ist einfach auch noch so eine ganz tolle Sache, die die Mitte stärkt und die dich dehnt. Und es ist einfach, diese Kombination ist für mich super. Ich mag keine Fitnessstudios. Wir tun alle im Moment leid, die nicht hin dürfen an dieser Stelle. Aber ich mochte noch nie Fitnessstudios. Und das ist so ein Sport, den kann ich in jeder Stadt machen. Ich habe immer meine Laufschuhe im Koffer. Ich habe immer meine Yogamatte im Koffer. Und dann mache ich das. Ich kann sogar Yoga machen im Motel One Hotelzimmer. Da kann ich nur beim Sonnengruß nicht die Arme ausbreiten, die mache ich dann so diagonal. Aber der Hund geht.
Ja, sehr schön. Das ist eine sehr schön.
Gute Vorbereitung für die Quarantäne, wenn sie denn mal kommt, dass man das schon mal im Hotelzimmer kann. Das kann nie schaden. Sag mal, ich habe gelesen, dass es von dir mal ein Fake-Profil bei Tinder gab. Oder?
Ja, ist das ich bekomme plötzlich einen Anruf von RTL und haben die gesagt, ja, mir wollten Sie mal fragen, Frau Varell, also nicht, dass Sie uns falsch verstehen, aber kann es sein, dass Sie einen neuen Partner suchen? Dann würden wir gerne mit Ihnen darüber reden. Und dann habe ich gesagt, wie? Und es gab in der Tat, hat sich ein Mensch bei Tinder angemeldet unter dem Namen Isa, Alter 45, mit mehreren Fotos von mir, die ich gepostet hatte bei Instagram. Mhm. So ganz natürliche Fotos, ebenso nicht besonders viel geschminkt. So. Aber du hast natürlich total erkannt, dass ich das bin. Es ist ein Brüller, oder? Da muss ich erst mal echt lachen.
Ja.
Und dann wollten die mich dazu auch interviewen. Da habe ich mir gedacht, warum soll ich das eigentlich nicht machen? Das ist ja witzig. Ne?
Ja.
Und dann habe ich das auch gemacht.
Und gab es viele Matches? Gott. Weißt du gar nicht, ne?
Nee, das hätte ich natürlich gerne gewusst.
Ja, total. Ja. Aber dieses Internet ist ja sowieso, sagen wir mal, eine schwierige Sache, wenn man nicht besonders kritikresistent ist. Ich bin noch so ein paar bisschen durch deine Videos gegangen, aber da sind ja alle sehr wohlgesonnen. Du hast auch ein Profil oder einen YouTube-Auftritt, da wird noch gesiezt darunter in den Kommentaren. Das gefällt mir sehr gut. Und mein Lieblingskommentar war zu dem Song »Es gibt einen danach«. Stand drunter, ich weiß nicht, von Werner oder so, Top-Titel, aber ihre Frisur damals war furchtbar. Ja. Das sind noch Leute mit Herz, das hat mir gut gefallen. Carlo, ich möchte ein Thema ansprechen, was ihr beide richtig kacke findet, aber dafür bin ich da. Ich habe mich letztlich mit Carlo darüber unterhalten oder ich habe ihn ein paar Mal gebeten, seine Entscheidung nochmal zu revidieren. Er ist ja nicht ins Dschungelcamp gegangen, weil er meinte, danach ging es bergab. Aber du bist ja das lebende Beispiel dafür, dass es danach gar nicht bergab geht, wenn man sich ordentlich verhält, nämlich.
Nein,
ich würde an Carlos Stelle niemals dahin gehen.
Ah, okay.
Einmal, weil ich es gar nicht, glaube ich, überleben würde, weil ich schon für einen Wurm auf der Straße eine Vollbremsung mache. aber nein, Isabel ist da weitaus stärker. Jetzt kommt mal die alte Plattitüde von einem alten Mann. Ihr Frauen seid eh stärker. Das meine ich wirklich, wirklich mit dem Vollbesitz meiner gebündelten Kräfte. Ihr habt mehr Stärke in euch. Ich hätte einfach Schiss davor. Ich habe schon Schwierigkeiten einzuschlafen, wenn neben mir einer schnarcht. Und also deswegen liebe ich auch bei uns im Souterrain und so weiter. Nein, du bist einfach stärker und ich habe natürlich unfassbar davor gehangen, weil ich gerade nur dich im Fokus hatte. Und jetzt sage ich etwas, ich habe dich ja erlebt, auch du kannst mit Freude und mit Trauer, mit einer solchen Größe umgehen. Und ich habe mir niemals Sorgen gemacht um dich, Isabel, dass du vielleicht Schaden an Leib und Seele nimmst, weil dafür bist du einfach eine so starke Persönlichkeit. Und die hätte ich behaupte, ich habe auch eine, aber die hätte ich im Dschungelcamp, glaube ich, abgegeben. Das hätte ich nicht geschafft.
Ja, also ich würde dir auch da komplett abraten, weil es ist ja so, dass die in jedem Dschungelcamp immer gerne auch mal ein älteres Semester vertreten haben. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Das ist ja auch bei diesem Teamgeist-Spiel, das ist ja ein Spiel, ist ja so eine Instanz von einem älteren Menschen ja auch immer wichtig und gut. Allerdings ist das ein Seelenstrip. Und es ist einfach, man will als älterer Mensch, mich hat eine reifere Kollegin neulich angerufen, deren Namen ich jetzt nicht nenne, die ihr dieses Angebot hatte. Und da habe ich ihr auch gesagt, mach das bitte auf keinen Fall, weil du wirst Bilder von dir für immer im Netz sehen, die du nicht sehen willst. Ich war damals, als ich das gemacht habe, das ist ja schon, weiß ich nicht, 16 Jahre her, da war ich Anfang, Mitte 40 und da ist man noch jung genug, finde ich, sich vor der Kamera auch im Badeanzug zu zeigen. Und dann war das ja auch damals die zweite Staffel. Ich bin so ein bisschen reingegangen, weil Lisa Fitz vor mir in der ersten Staffel war. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn Lisa Fitz da reingeht, ich war damals unterwegs mit einem Kleinkunstbühnenprogramm und habe mir einfach versprochen davon, dass die Theater voller werden. Und ich würde es heute auch nicht mehr machen. Das ist aus dem Ufer geraten. Allerdings war es von Anfang an eigentlich ein bisschen peinlich. Aber es ist trotzdem eine Fernsehshow und ich bin deshalb da reingegangen. Ich bin niemals da reingegangen, um meine Grenzen kennenzulernen, wie fast alle immer sagen. Wenn ich meine Grenzen kennenlernen will, kann ich so eine Reise buchen. Das kann man buchen,
ja.
Ohne Fernsehen.
Ja.
Also ich habe das gemacht, weil es eine Fernsehshow ist. Und ich habe das, für mich lief es Gott sei Dank gut. Ich wusste, dass ich psychisch absolut stabil bin.
Das meinte ich auch.
Du das auch gerade gesagt hast.
Ja.
Wenn ich das nicht gefühlt hätte, wäre ich da weggeblieben, weil die sind im Vorfeld, muss man sagen, auch sehr fair in der Vorbereitung. Man hat uns vorher schon gesagt, dass traumatische Erinnerungen hochkommen können, weil es eine Extremsituation ist. Der Dschungel ist in der Tat eine Extremsituation. Und was in dem Dschungel echt ist, dass man wahnsinnig Hunger hat und dass man isoliert ist, keine Uhrzeit weiß, dass man, und da gibt's Leute, die wie Susan Starnke zum Beispiel, wer sich vielleicht erinnert, in der allerersten Staffel, die hat ja nur geweint. Mhm. Die hat, solange sie drin war, durchgeheult und die war so traumatisch.
Ja.
Und ich wusste, dass ich stabil bin. Ich war damals, das war meine Marathonzeit, ich wusste, mich haut nichts um. Und deswegen, und mich hat da auch nichts umgehauen. Und deswegen habe ich das durchgestanden. Das Schlimmste war wirklich Desiree Nick. Ich würde nie über einen Menschen öffentlich negativ reden, aber das hat man ja damals im Dschungel öffentlich sehen können. Wir waren da so Rivalinnen und das war dann auch das Salz in der Suppe, uns beide als gut und böse mehr abzulichten wahrscheinlich, als es dann Lehrer wurde im Camp. Und das war dann wirklich eine Herausforderung mit dieser Frau.
Ja. Ich finde sie so scheiße. Ich finde die Nick so scheiße. Ich will die ganz kurz ein Beispiel.
Ja, sie ist halt einfach sehr böse gewesen.
Die ist so böse.
Ich weiß nicht, warum das ein Mensch macht. Mehr will ich auch gar nicht über sie sagen. Sie ist wirklich auf der Bühne, muss ich noch sagen, eine tolle, also sie hat einen Humor, wo man gegen den Willen manchmal lachen muss. Allerdings ist sie auch, glaube ich, wirklich, ihr hat es, glaube ich, echt geschadet, weil sie ist heute echt, ich glaube, sie hat auch ihr Kabarettpublikum verloren.
Ja, ich hatte sie in der Schaubude mal zu Gaste, in unserer Schaubude. Und das war, werde ich nie vergessen, von der ersten Frage an sagt sie zu mir, da sind sie wahrscheinlich wie immer schlecht informiert.
Das stimmt nicht. Oh, das mag ich gar nicht.
Das ist, und dann kam die zweite Frage. Auch diese Frage muss ich als hintergrundlos ansehen, weil die hat einfach aus Böswilligkeit die Gesamtrecherche, die ich also durch die Redaktion bekommen hatte, hat sie in Frage gestellt. Und da siehst du natürlich als Moderator so scheiße aus. Mir war das in diesem Fall scheißegal. Aber das ist so unfair und das lässt also Rückschlüsse zu auf einen perversen Charakter.
Ja, also für mich ist es aber unterm Strich dann da gut gelaufen, als ich da rauskam nach 16 Tagen. Ich war ja bis zum letzten Tag drin. Ich war Zweite. Die Desiree wurde die Dschungelkönigin. Ich war sehr glücklich mit meinem zweiten Platz,
ja,
weil dann ist man nicht in dieser Ahnengalerie. Und, ich wurde überfallen an jeder Ampel mit Liebe.
Ja,
es war irgendwie insofern also ein bisschen ein Erfolg, wenn man so will, aber es war kein Erfolg an der Theaterkasse jetzt. Also das war, ich würde das nie wieder machen, aber da ich nichts bereue im Leben, habe ich das eben auch in meiner Vita und fertig ist die Laube.
Was bei mir hängen geblieben ist, ist der Einstieg von Carlo, dass er ja so schlecht schlafen kann, wenn neben ihm jemand schnarcht und deshalb sei er ins Souterrain gezogen. Ich habe eher das Gefühl, die Sachlage ist andersrum, aber es ist egal. mein Dschungelproblem ist, ich finde das nämlich, ich bin da total offen. Also eine Sache vorweg, falls ihr ein bisschen Geld überhaupt, ich würde ein bisschen Botox mal ausprobieren. Zweitens, ich bin für alles offen. Zweitens, Dschungel finde ich richtig gut. Und meine einzige Sorge wäre natürlich, im unpassenden Moment einfahren zu lassen oder mich irgendwo zu kratzen und so und das nicht mehr wegzubekommen, das wäre so mein Ding. Also ob ich da jetzt irgendwie 14 Tage in der Hängematte sitze und eine Kackfrucht esse, ist mir eigentlich wurscht, ist wie zu Hause.
Nein, das wird Isabel bestätigen. Isabel, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da vergisst du die verdammten Kameras.
Ja eben, und da habe ich keinen Bock drauf.
Nee, im Dschungel nicht.
Oh gut.
Also wer die da vergisst, muss zum Arzt. Also, hör mal, da sind Millionen Kameras und wenn du dich bewegst, dann hörst du auch dieses Summen, wenn sich diese kleinen Kameras in den Bäumen eben zu dir schwenken. Also, ich glaube das nicht, dass man, was passieren kann, ist zum Beispiel, wenn wir hier so reden, wir drei, dann kann man das Mikro vergessen, weil das ist, du meinst das ja sicherlich so. Wir vergessen das Mikro,
dass es die
Öffentlichkeit hört, weil wir labern so, als wenn wir jetzt gerade so. Mit der Flasche Rotwein abends um 22 Uhr so kurz vorm Tschüss sagen, nochmal alles auf dem Tisch. Ne? Also, aber im Dschungel, wer da die Kameras vergisst, der muss echt zum Arzt. Ich weiß nicht, zu welchem, wahrscheinlich zu der Rundumschlag. Ja, das ist der totale Check-up. Weil da sind so viele Kameras und also ich habe die nie vergessen. Ich wusste immer, dass man alles sieht und alles hört. Also das weiß man einfach. Mhm. Und Pups, Steffi, Pups ist mir da nicht passiert, weil du kriegst ja da auch kaum was zu essen.
Ach so, gut. Bohnen.
Von was sollen sich da Gase, ach ja, diese Bohnen.
Ja, ich denke immer bei den Bohnen, da denke ich immer,
Das hat aber gar nichts gemacht, weil die Bohnen sind ja, glaube ich, sogar basisch. Und wenn du die nicht kombinierst mit irgendwas anderem, aber ich kann mich an keinen Pups erinnern.
Aber lass mich dann bitte, wo wir gerade tiefer ins Gespräch bringen, wie ist es denn auf dem Kackbalken gewesen, auf dem WC-Häuschen? Ich meine, das muss doch bestialisch sein.
Man weiß das vorher. Du wirst über alles informiert. Das ist nicht angenehm. Und dann muss ich auch noch sagen, das, was ganz schlimm ist, wenn wir jetzt mal offen reden, wenn du im Dschungel deine Tage kriegst, ne?
Ah, ja.
Nicht witzig.
Oh, Donnerwetter.
Nicht witzig.
Ja, siehst du, Carlo, gut, dass du das nicht gemacht hast, ja.
Da halte ich mich da raus, ja.
Ja, das stimmt. Das kann ich
mir vorstellen. Einmal ging der Carsten Spengemann aufs Klo nachts und du musstest ja immer jemanden wecken. Du durftest es auch nachts und ich muss ja nachts ein paar Mal aufs Klo. Du musst ja immer jemanden wecken, der mitgeht. Du durftest nie alleine sein, weil es ist ja ein abgegrenzter Wald, aber es ist ein Wald, in dem Tiere sich befinden. Und dann ist der Carsten Spengemann nachts aufs Klo und dann hat der auf dem Klo gesagt, oh, da seilt sich gerade eine große Spinne ab, die ist sehr groß. Und zack, waren Securities da, das hat er erzählt, ich war nicht dabei, und haben diese Spinne mal eben zermetzelt. Also das, die haben ja auch alle Gegengifte da, ne? So ist ja nicht, also da ist man nicht in Gefahr. Aber das ist in der Tat ein echter Dschungel.
Gut, lass uns das abhaken. Wenn du die Nummer von Dr. Bob noch hast, da wäre ich interessiert. Ich habe noch eine...
Oh,
ja, bist du auch so ein großer Fan von Dr. Bob?
Oh, den hab ich total lieb.
Ich bin so ein großer... Dr. Bob. Man sagt mir nach, ich bekäme immer so einen verklärten Blick, wenn ich die Musik allein schon höre. Dann werde ich so rührselig und ja, schön. Ja. Guck mal, haben wir schon wieder was gemeinsam. Ich habe noch ein anderes mediales Highlight von dir, was ich mir stundenlang angucken könnte, immer wieder. Und das ist die Geschichte, wo du bei Verstehen Sie Spaß Dr. Eckart von Hirschhausen in eine so unangenehme, unsouveräne Situation
geil.
Und das Starke an der Geschichte fand ich, also du warst ferngesteuert, das muss man dazu sagen, von Guido Kanz. Der hat gesagt, was du machen sollst und du hast Dinge gemacht, die einfach unfassbar sind vor laufenden Kameras. Du hast ihn zum Beispiel geküsst.
Ich war nicht ganz geleitet von Guido. Ich musste den Großteil wirklich komplett alleine machen. Das geht auch gar nicht anders. Mhm. Weil du weißt nicht, was passiert. Also da bist du wirklich echt allein. Mhm. Und ich habe also wirklich zwei Tage bestimmt vorher nicht schlafen, habe ich nicht schlafen können, weil ich so aufgeregt war. Es ist nämlich ganz schwierig, wenn man was spielt und dein Gegenspieler weiß nicht, dass du spielst. Also wenn es eine Verlade ist, ist ganz Horror.
Und vor allen Dingen,
ich habe ja alles gemacht, was man nicht macht. Das ist entsetzlich.
Du bist über ihn hergefallen, über den Hirschhausen. Du hast ihm gezeigt, wie man küsst. Dann warst du total eingeschnappt auf einmal. Das war meine Lieblingsszene, wo du mal so eingeschnappt warst.
Das war so schwer. Das war so schwer. Ja.
Und wo du,
also man hatte mir gesagt, dass das seine Schwachstelle sein könnte, dass er mit den Emotionen von Frauen dann manchmal in der Talkshow nicht so umgehen kann. Und nun war ja die Bettina Tietjen eingeweiht und so hatte ich mich dann innerlich darauf vorbereitet. Ich wusste gar nicht, was er mich fragen würde. Und da er sich immer sehr gut vorbereitet, hat man ihn konfrontiert relativ spontan mit mir als Gast. Mhm. Und dann hat er vor der Aufzeichnung oder vor der Sendung immer mich begrüßen wollen, den Kontakt zu mir gesucht, weil wir uns auch schon mal kennengelernt haben. Und dann bin ich immer weggerannt aufs Klo, weil ich wollte mit dem, ich konnte ihm auch nicht in die Augen sehen. Ich konnte ihm nicht in die Augen sehen. Ich konnte nicht sagen, oh Eckart, wie schön, dich wiederzusehen. Ich kam mir so schäbig vor.
Und was so stark ist, und das stelle ich mir als die schwierigste Situation vor, alle anderen haben ja gedacht, boah, die Alte ist total druff oder besoffen, irgendwas ist mit der nicht in Ordnung. Und dem standzuhalten die ganze Zeit, das begeistert mich so sehr, dass es muss so eine Überwindung sein.
Das ist so hart, ich glaub's mir, das ist so hart, weil die gucken dich an, was hat sie genommen? Und ich hatte ja vorher meine Garderobe geteilt mit Gail Tufts und noch jemandem, ich weiß es gar nicht mehr. Und du schämst dich dann auch so, dass du denen das vorher nicht gesagt hast. Und dann danach haben dann alle gesagt, ja, boah, ich könnte das nicht. Ja, und dann kommst du dir vor wie ein Arsch. Ich kann das eigentlich auch nicht, aber ich musste das dann können.
Das war so großartig.
So. Ich habe mich geschämt.
Ah, aber könnt ihr mich jetzt verstehen? Könnt ihr mich jetzt verstehen? So verläuft mein ganzes Leben.
Du kannst da nichts für. Ja, ist richtig. Habe ich schon öfter gehört. Ja.
Nein, es ist wirklich, also es war, um das abzuschließen, wenn Steffi einverstanden ist, es war eine der absoluten Sternstunden im deutschen Fernsehen.
Total.
War unfassbar, so geil.
Du hast aber trotzdem Freunde, Isabel, auch wenn du dich manchmal so schäbig benimmst. Und zwar habe ich gehört, dass eine deiner besten Freundinnen eine Frau ist, die ich genauso interessant finde wie dich. Das ist Birgit Schrowange. Ihr seid BFFs,
ja,
ne?
Ja, wir kennen uns seit Anfang der 80er Jahre, sind wir Freundinnen.
Nämlich auch
wirklich eine lange Zeit.
Mit ihr habe ich auch mal ein Interview gehört und bei mir hat sich ein völlig anderes Bild, also eine ganz andere Frau quasi entblättert, als die Frau, die immer diese Promi-News ansagt. Und ich stellte fest, das ist eine total lustige, handfeste, so eine Frau, die auch mal so was Derberes sagt, ist, auch da war ich schwer in Liebe. Was macht ihr denn? Geht ihr zusammen weg noch? Trefft ihr euch regelmäßig?
Ja, wir treffen uns zum Beispiel heute.
Ah.
Grüße. Ja, das mache ich. Also sie hat mich durchs Leben begleitet, die längste Zeit meines Lebens. Wir wissen alles voneinander und wir erzählen uns auch alles. Sie ist für mich wie eine Schwester. Und sie ist einfach ein toller Mensch, ein ehrlicher Mensch. Sie war für mich immer und bis heute einer der wichtigsten Feedbackgeber, so wie auch der Pitt natürlich. Und das ist einfach, das ist Familie. Also ich nenne das dann auch irgendwann so irgendwann habe ich das so vor Jahren angefangen zu nennen, das ist eigentlich die freiwillige Familie, wenn so deine eigene Familie ja nicht mehr da ist. Und das ist dann Familie. Das sind die Leute, die du dann anrufst in Freud und Leid, mit ihnen alles teilst. Und ja, und sie ist in der Tat, Steffi, wie du sagst, ist sie für viele Menschen, die sie persönlich kennenlernen, eine Überraschung. Weil sie hat natürlich als Magazinmoderatorin immer die Emotionen zurückgehalten. Und wenn man sie persönlich kennenlernt, dann dauert das keine 10 Sekunden. Da weiß man, dass die eine Lachwurz ist, dass die singt dann, die singt Schlager gerne. Und die ist einfach ein unheimlich lustiger Mensch.
Ist das für dich, ich nenne dich mal so einen Kontaktmenschen, und ich habe das Gefühl, dass Kontaktmenschen im Moment, die haben es am allerschwierigsten. Ist das bei dir auch so, dass dir diese Situation im Moment, gerade was so diesen, vielleicht auch dieses Körperliche und dieses Miteinander zusammensein, dass dir das total abgeht, dass dir das fehlt?
Also total. Also bei mir ist es wirklich manchmal ganz schlimm. Also es ist dann furchtbar, wenn man auch dann mal sich auf Abstand mit zwei Freundinnen trifft. dann sie nicht umarmen zu können. Ich finde es wirklich ganz schwierig. Aber ich sage mir dann immer, wenn ich den Blues kriege und wirklich mich das dann mal für eine Sekunde belastet oder für einen Tag auch mal, dass ich für meine persönliche Situation sehr dankbar bin. Denn es geht so vielen Kolleginnen und Kollegen von mir einfach echt richtig schlecht, weil sie einfach überhaupt nicht arbeiten können, keine Möglichkeit haben zu arbeiten. Und mir geht es dann einfach so viel besser. Ich habe den Lockdown, den ersten, schon dazu genutzt, endlich loszulegen mit meinem zweiten Buch. Ich schreibe gerade mein zweites Buch. Und ich hab ja live nach 9 meine Morgensendung, die ich beim WDR mache, hier für die fürs Erste. Mhm. Das ist ein solches Glück, was mir mit dieser Sendung widerfahren ist. Die haben wir vor 2,5 Jahren gestartet. Und ist mittlerweile quotenstabil und hat sich etabliert. Ich bin so dankbar für meine persönliche Situation, dass ich mir dann einfach immer wieder zwischendurch sage, du darfst jetzt einfach nicht jammern. Du hast diese Arbeitsstelle, du hast deine Kreativität zu Hause. Ich schreibe mein Buch, ich kann Texte schreiben fürs nächste Album, jetzt schon, wenn ich Lust habe dazu. Ich habe schon so viel, dass ich denke, ich muss jetzt einfach aushalten.
Und du hast Rutschesocken.
Ja, Noppensocken. Die habe ich auch gerade an.
Tatsächlich ist es.
wie Rutschesocken, wie?
Ja, tatsächlich, es liegt ja manchmal das Interessante im Detail. Ich habe deine Sendung mit Pierre M. Krause gesehen und habe gedacht, ach guck mal, die hat Rutschesocken, das finde ich aber sympathisch. Sowieso ist es so, immer wenn du mit Leuten in Kontakt trittst, wenn die mit dir filmen oder so, hat man danach das Gefühl, guck mal, die sind jetzt auch beste Freunde. So, die rufen sich bestimmt gleich nochmal an, ob sie gut angekommen sind. Du bist so ein Menschenfänger. Ist das eine Gabe oder musst du dir das auch immer wieder drauf schaffen?
Also ich glaube, dass es einmal wirklich eine Gabe ist und dann hängt es natürlich auch ab vom Gegenüber. Aber wenn ich eine Sendung wie mit Pierre Krause zum Beispiel mache und ich weiß, ich habe mir das ja vorher angesehen, als die Einladung kam, dass das eine Sendung ist, und solche Sendungen liebe ich, die persönlich sind, die auch mal in die Tiefe gehen. Wenn ich mich nicht öffne, dann brauche ich da nicht hinzugehen. Ja. Sonst hat der Pierre Krause auch eine schlechte Zeit.
Ja.
Das heißt, es gibt diesen Satz, bring something to the show, also bring etwas in die Sendung. Dass, wenn ich mich da aus mir eine Mördergrube mache und einen auf Geheimnis voll mache, dann muss ich diese Einladung nicht annehmen. Das wäre unfair, auch dem Host gegenüber. Und deswegen entscheide ich mich dazu, das ist eine Entscheidung, die man trifft, ich entscheide mich dazu, eine gute Zeit zu haben. Und wir haben uns unheimlich gut verstanden. Ich habe den sehr geschätzt, weil du ja auch dann wirklich auch sehr private Gespräche, es wird ja dann sehr privat, führst. Und ich habe sowieso auch, das hat wahrscheinlich auch was mit meinem ersten Buch zu tun, mit Mittlere Reife, da habe ich total die Hosen runtergelassen beim Schreiben. Und habe mir zunächst gedacht, du musst das ja nicht veröffentlichen. Ich habe das wie eine Therapie für mich selber erstmal geschrieben, das komplette Buch, bevor das überhaupt ein Verlag gesehen hat. Und im stillen Kämmerlein ganz alleine, viel geweint dabei und viel gelacht. Und seitdem ist bei mir eine Tür auf, seitdem kann ich auch über meine Jugendzeit sprechen, über meine schweren Zeiten, weil ich merke, dass das Wertvolle im Leben das Geschichten miteinander teilen ist. Und deswegen habt ihr auch diesen Podcast wahrscheinlich gemacht, Carlo, oder? Geschichten miteinander teilen, das ist das Wichtigste, was es gibt im Leben, im Älterwerden, egal in welchem Alter man gerade ist.
Das ist richtig, ja, genau.
Aber aus sich ein Geheimnis zu machen, dazu bin ich viel zu kurz auf der Welt.
Nein,
natürlich gibt es Ecken, ne? Natürlich gibt es Sachen, das muss ich jetzt nicht erzählen, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Du hast völlig recht. Das war für mich mit Sicherheit auch ein Argument, als darf ich Steffi sagen, ja, nicht Stefanie, ne? Steffi.
Spiel ganz befreit auf.
Steffi, Carlo. Steffi sieht immer dann aus wie Bambi auf der Mönckebergstraße, weil dann ist sie plötzlich ganz, ganz so erschrocken und guckt mir mit ihren großen, hübschen Augen an. Nein, ich betrachte das auch so ein bisschen als Selbstverwirklichung, diesen kleinen, aber feinen und mir großen Spaß vermittelnden Podcast, weil man so ein bisschen von sich selbst erzählen kann, was sonst eben in dem Medium, das uns alle verbindet, in Radio oder Fernsehen, eben nicht möglich ist in der Tiefe. Und ich will ganz kurz etwas sagen, ohne dass wir beides kommentieren. Du hast in deinem Leben ich sage es verklausuliert, aber es nur für dich und für mich, bei mir so wahnsinnig gewonnen, obwohl du gar nicht gewinnen musstest, weil du warst immer für mich ganz oben. Du hast in den tiefsten Tiefen, in der tiefsten Trauer, die Menschen haben können, warst du bei diesem Menschen, die ich anrede. Und
du meinst meine Arbeit im Hospiz, meinst du?
So, genau, das meinte ich, ja, genau.
Ja, das war aber allerdings damals für mich auch Lebenshilfe.
Das weiß ich.
Mir ist auch da sehr geholfen worden.
Ich finde es toll, dass du das ansprichst, weil genau das Gleiche mache ich im Kinderhospiz Sternbrücke hier und da haben wir was gemeinsam. Und
oh, das ist toll, dass du das machst, Karl. Ich kenne die Sternbrücke, ich war da ein paar Mal.
Ja, ja, genau.
Das ist und ganz, da das bin ist, ich also das ist nochmal eins drauf, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber dass du dich da kümmerst, finde ja. ich einfach unglaublich.
Seit 12 Jahren und bin da also sozusagen schon Mitglied der Familie. Und auch da haut jetzt eben Lockdown rein, dass wir uns so gut wie gar nicht mehr austauschen können und von Kuscheln gar keine Rede sein kann. Das ist eben auch ein Ding. Ich liebe meine Rolle als Clown und als Lebenskünstler, aber mitunter gibt es so kleine Schubladen, die du aufmachst, wo dann der Betrachter oder Zuhörer sagt, was? Das wusste ich gar nicht vom Alten. Verstehst du, was ich meine?
Ja, absolut. Aber ich glaube einfach auch eins, Carlo, dass Menschen, die besonders humorvoll sind, ne, wie du zum Beispiel, die auch so albern sein können,
ja.
dass die im Gegenteil auch besonders der Pegel ausschlagen kann in die andere Richtung.
Oh ja, oh ja.
Das heißt, bei uns ist das nicht so diese eher glatte Linie mit kleinen Ausschlägen, sondern es ist dieses besonders alberne Menschen, das ja. ist der weinende Clown, können auch besonders in die Tiefe
genau.
gehen und besonders eintauchen.
Und das lass mich ganz kurz noch.
Das widerspricht sich für mich gar nicht, sondern das ist für mich eigentlich sogar die Erklärung. Ja,
das ist die Schwere unseres Berufs, dass wir, wenn es wirklich mal uns wehtut, das Leben ist nicht gut, wenn du es meint, und das Leben uns wirklich mal in die Fresse haut. Und du trittst vor die Kamera oder du gehst auf die Theaterbühne oder du machst irgendetwas. Die Zuschauer dürfen nicht merken, dass du völlig im Arsch bist.
Genau so ist es, ja.
Aber tut das nicht genau auch manchmal so ganz gut, gezwungen zu sein, das Rotlicht anzumachen und das andere auszublenden?
Kann helfen.
Ja, also ich das kann sogar Lebenshilfe sein.
Ja.
Also das sehe ich auch so, dieses sich zusammenreißen müssen und auf diese andere Ebene zu treten, das kann auch helfen. Dann gibt es natürlich danach dann wieder den tiefen Fall, aber dieses Holz, aus dem man dafür geschnitzt sein muss, zeigt einem auch, was man schaffen kann.
Isabel, ich plane eine Zukunft mit dir. Du nicht, aber ich.
Direkt mal ich freue mich auch auf die Altershomosexualität.
Ja.
Kommt ja irgendwann.
Ist doch egal.
Oh, Mädels, jetzt kann ich endlich euch ein Geständnis machen.
Wie auch immer wir das dann machen. Ich würde mal anfangen, mit dir über die Brücken von Köln zu joggen. Das würde ich wirklich gerne tun. Ich habe noch ein paar letzte Fragen an euch beiden, damit wir uns nochmal final richtig kennenlernen. Ich habe so ein Dreier-Fragen-Paket geschnürt, das ich jetzt jedes Mal stellen möchte. Die erste Frage ist, wenn ihr eine Banane esst, esst ihr eher die zu braune oder die zu grüne?
Weder noch.
Ja, also die, ich esse, ich bin ein Hardcore-Bananenfutterer. Das heißt, die grüne verursacht so ein pelziges Gefühl auf der Zunge, ja. dann eher die braune.
Okay, öffentliche Toilette, 3 Kabinen, welche nimmst du? Rechts?
Die letzte.
Weil?
Vom Eingang aus die letzte, weil ich die Hoffnung habe, dass da weniger Leute drauf waren, weil es zu weit weg ist.
Ich denke immer, da geht immer derjenige hin, der kackt. Deshalb nehme ich nicht die letzte.
So. Ah!
Und ich gehe außen vor und pinkel von draußen ran an die Bude.
Das haben wir befürchtet.
Aber ich setze mich sowieso nie hin.
Carlo auch nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt die letzte Frage, wie hieß euer erstes Kuscheltier?
Mackie. Mackie war ein, der hört zu, Mackie, weißt du? Ich weiß gar nicht, nee, den wirst du auch nicht mehr kennen.
Doch, der Igel.
Den Igel, genau. Ja, den Igel. Das Maskottchen von der hört zu. Und den hatte ich in allen Größen bis zu 2,50 Meter, glaube ich. Also, und Mackie musste mit aufs Klo und dann habe ich Mackie von links nach rechts auf meinen Knien. Da habe ich noch im Sitzen gepinkelt und den Seiler
und
gemacht.
Und Carlo, wie lange hast du mit dem gespielt?
Warte mal, ich bin jetzt 77, ich glaube, ich habe letztens nie aufgehört. Man hängt an seinen Sachen.
Ich hatte ein Schaf, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß.
Das macht nichts. Du bist uns trotzdem sympathisch. Wir finden dich beide toll.
Oh ja.
Und es war ganz schön, dass du mit uns diesen Morgen geteilt hast.
Und bitte, Isabel, tu mir einen Gefallen, umarme diesen unfassbar tollen und wertvollen Pitt, der mir in einer völlig wahnsinnigen Zeit des Fernsehens, wo ich, jetzt kann man es nach 35 Jahren sagen, schwerst unter Drogen stand. Ich glaube, Pitt ahnte es. Und wir haben 10 oder 11 Sendungen gemacht, die so fantastisch waren, dank ihm. Ich hätte eigentlich viel früher schon aufhören sollen, weil ich gar nicht ich selbst war. Pitt weiß so viel über mich und der ist so ein kluger und selbst so ein toller Regisseur und vor allen Dingen ein Menschenführer. Und sag ihm einfach, dass ich ihn so toll finde, diesen Sack, den liebe ich.
Da hätten wir das ja fürs Alter schon
aufgeklärt. Ich werde ihm das sagen. Ich werde es dem Sack sagen. Er wird sich total freuen.
Ja, muss
ich. Ich finde das großartig, wie du damit umgehst, wie du offen umgehst mit deiner Geschichte, Carlo. Das finde ich so großartig. Deswegen bist du auch so jung geblieben und ich finde es einfach, ich finde dich auch ganz, ganz toll.
Isabel Varell, du bist der beste Knuffelkontakt ever und ich ende mit einem Spruch aus deiner Stadt, die gerade zu dieser Zeit so gut passt. Et küt fit küt und et hätt noch immer jut gejange.
So machen wir's.
So machen wir's.